Hin und Weg wird präsentiert in Zusammenarbeit mit Touristik aktuell.
Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, lieber Andi, es ist geschehen. Ich habe Schulden bei einer Person und ja, das lässt mich nachts kaum schlafen.
Was schuldest du mir denn jetzt?
Ja, ich höre. Wenn ich Schulden bei dir hätte, das würde mir nicht den Schlaf rauben. Nein, ganz sicherlich nicht. Nee? Nein, ich habe Schulden bei einem unserer ehemaligen Gesprächspartner. Mhm. Und zwar bei Wolfgang Kubicki. Mhm. Und jeder, der die Folge gehört hat, weiß, dass es da eine Wette gab. Und sagen wir es mal so, durch sehr unglückliche Umstände, wieder erwartend, hat es Fortuna Düsseldorf dieses Jahr nicht geschafft. Wir geben natürlich alle Schuld dem Trainer, ne? So ist das. Einen besseren Trainer wären wir natürlich aufgestiegen. Aber nein, Fortuna Düsseldorf wird dieses Jahr nicht aufsteigen. Das ist seit Sonntag 17.15 Uhr klar.
Liebe Hörerinnen und Hörer, auch von mir herzlich willkommen zu dieser neuen Folge von Hin und Weg, der Reise-Podcast mit Sven Meyer und Andi Jans.
Geht auch um Kulinarisches manchmal,
und, ja. Und um Fußball ganz oft mittlerweile.
Zu meinem Leid.
Zu viel. Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr findet, es ist zu viel Fußball und vor allem zu viel Fortuna Düsseldorf oder überhaupt zu viel Düsseldorf, schreibt uns gerne wie immer auf Hin und Weg Podcast auf Instagram, Facebook oder auf unserer Webseite hinundwegpodcast.de. Letzte Woche auch mit dem allerliebsten Berend Riekmann haben wir ja auch ein bisschen über Fußball geredet. Was ganz spannend ist, tatsächlich, ja, du hast die Wette verloren. Fortuna Düsseldorf steigt überhaupt nicht überraschend nicht auf. Aber der Verein von Wolfgang Kubicki, stellvertretender FDP-Vorsitzender, ja. Stellvertretender Bundestagspräsident und Bundestagsabgeordneter, den wir vor einigen Wochen bei uns zu Gast hatten, mit dem wir über den Touristikplan der FDP zum Thema Restart hier zu Gast hatten, hat mit Sven gewettet. Und Sven hat die Wette verloren. Und du schuldest ihm eine Flasche Amarone.
Ich schulde ihm eine Flasche Amarone. Sie steht schon hier. Mhm. Die hätte ich dann bei Aufstieg hätte ich sie getrunken. Mhm. Selbst wäre halt auch ganz nett gewesen.
Ich glaub, du hättest noch mehr als das getrunken bei Aufstieg.
Aber jetzt werde ich sie verschicken natürlich.
Okay, ich nehme auch eine. Dankeschön. Und lass uns jetzt bitte über das Reisen reden.
Haben wir denn Feedback von unseren Hörern? Weil wir haben ja aufgerufen zu, wo hört ihr uns und was macht ihr dabei?
Ja, wir haben.
Gab es da ein bisschen Feedback?
Wir haben ja vor einigen Wochen darüber geredet, in wie vielen Ländern wir gehört werden. Wir sind in über 80 Ländern gehört worden bislang. Ich glaube, 81 Wahnsinn, oder 82, ja, absoluter Wahnsinn. Ich hoffe, das sind alles Menschen, die Deutsch verstehen und dass wir nicht irgendwie einfach so im Hintergrund laufen bei Menschen, die das nicht verstehen. Das
sind einfach unsere Stimmen, die haben einfach so eine schöne Wirkung.
Ich sage jetzt mal nichts. Nein, 81 Länder und wir haben auf Instagram gefragt, in welchem Land hört ihr uns? Ja, wie gesagt, wir haben einige Rückmeldungen bekommen aus allen möglichen Ländern. Wir haben erstaunlicherweise in Costa Rica haben wir eine erstaunliche hohe Hörerschaft. Da haben wir wirklich ein paar Dutzend Ticos, die uns hören, ne? Was ich ganz spannend finde.
Ja, ich habe damals bleibenden Eindruck hinterlassen, als ich da war. Ist schon 10 Jahre her, aber... Sie haben mich nicht vergessen.
Das muss nicht gut sein, lieber Sven. Aber nein, und wir haben von einigen Leuten gehört, die uns erzählt haben, wo sie uns hören. Nicht wenige Leute hören uns im Auto, auf der Autofahrt.
Ja, das stimmt. Viele beim Spazierengehen. Neuestes Hobby der Deutschen in der Pandemie.
Aha, wir haben von Leuten gehört, die uns beim Joggen hören.
Genau. Und ich habe aber auch ein paar Zuschriften bekommen mit zum Einschlafen.
Achso. Das habe ich ja, wie gesagt, auch schon gehört. Das ist jetzt nicht überraschend. Genau. Aber ich finde auch ein Kompliment, wenn wir so schön.
Finde ich auch, ja.
Einige Leute sogar sich ein bisschen beschwert haben, gesagt, eure Folgen sind zum Joggen ein bisschen zu lang. Ich würde sagen, nein, ihr müsst einfach ein bisschen fitter werden und ein bisschen länger joggen.
So sehe ich das. Knapp eine Stunde immer, also plus minus, aber das ist doch die ideale Zeit zum Joggen.
Ganz genau.
Eine schöne 10-Kilometer-Runde, 12 am Wochenende, ist doch super. Mhm. Andi, kennst du, ne?
Kenne ich vom aus dem Fenster gucken. Ja, insgesamt, ne, aktuelles Thema ist natürlich, dass das Reisen bzw. das Buchen wieder ein bisschen losgeht. Nicht für alle, punktuell, aber es ist ja, wie gesagt, da haben wir letzte Woche schon drüber geredet, ein bisschen Licht am Ende des Tunnels zu sehen. Wir wissen noch nicht ganz, wie lang dieser Tunnel ist, aber es gibt zuversichtliche Zeichen, die jetzt gesetzt werden und von daher erstmal ein bisschen leichtes Aufatmen, auch für unsere Schwesterbranchen, die Gastronomie. Die Eventbranche muss, glaube ich, noch ein bisschen länger warten, bis sich da was tun wird, aber da gibt es auch einige Pilotprojekte. Wir sind noch nicht ganz da. Vieles wird auch nicht wieder so werden, wie es vorher war. Die Zeiten werden jetzt auch nicht leichter werden. Das wird kein, in Anführungsstrichen, geiles touristisches Jahr werden, kann man, glaube ich, so sagen. Aber man kann jetzt ein bisschen hoffnungsvoll sein, dass sich ein bisschen was tut.
Ich gebe dir vollkommen recht. Es ist wieder ein bisschen Zuversicht da und dass man zumindest ein bisschen was machen kann im Sommer und im Herbst und dass ein paar Buchungen generiert werden können. Aber kommen wir doch mal dann auch so, machen wir mal einen schönen Übergang zum heutigen Thema. Wenn du im Urlaub bist, lieber Andi, wie fotografierst du dann? Hast du noch deine Polaroid-Kamera dabei?
Tatsächlich habe ich eine Polaroid-Kamera irgendwo. Ich weiß
warum
nicht mehr,
wundert
wo ich
mich sie das
habe,
nicht.
Aber ich habe irgendwo eine. Gut, du hast auch eine Telex-Maschine im Büro stehen, von daher darfst du gar nichts sagen. Ne? Ja, wir haben ja jetzt 1,5 Jahre Kopfkino hinter uns, die meisten von uns, ne, bis auf das kleine Reiseschweinchen Sven Meyer, was ja immer durch die Welt gejettet ist. Asozial, wie du bist. Ne? Die meisten von uns haben ja reisemäßig nur Kopfkino gehabt. Wir haben uns Reisepodcasts angehört, haben uns tolle Bilder angeguckt oder Reisemagazine gesehen oder gelesen. Und ich natürlich auch dadurch, dass ich nicht wenig auf Instagram mache, natürlich da auch so ein bisschen den Instagram-Filter, ne? Diese ganzen Hochglanzbilder. Aber ja, Thema Fotografie ist ein großes Thema und wir haben heute einen Reisefotografen und zwar einen richtig großen und einen richtig guten, mit dem wir heute sprechen wollen, über das Thema Reisefotografie und Reisen und wie das überhaupt ist, als Fotograf zu reisen. Finde ich ein ganz spannendes Thema und ich finde es auch ganz spannend zu hören, wie er das Thema Instagram, Social Media sieht, weil heutzutage ist ja eigentlich jeder ein Fotograf oder meint, er oder sie sei ein Fotograf.
Ich wollte gerade sagen, ne, jeder meint, ein Fotograf zu sein. Und okay, ich bin ehrlich, ich bin wirklich kein guter Fotograf, aber das jeder stimmt. Versucht mir dann Tipps zu geben, wie ich die Kamera halten muss, was ich in den Fokus stellen soll und so weiter und so fort. Aber ganz ehrlich, ihr seid ja auch keine Fotografen und habt auch nicht das Auge. Deswegen, ich mach's lieber so, wie ich will und hol mir die Tipps beim Profi. So
mein Tipp aus. Für dich, lass es einfach. Ich kenne deine Fotos, lass es einfach.
Ich wollte nur sagen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Andi war ja am letzte Woche Donnerstag bei mir. Er hat immer diese Selfies gemacht und hat alles irgendwie fotografiert mit seinem Smartphone und hat dies dann auch sofort hochgestellt auf Instagram. Ich habe damit nichts zu tun.
Ich kann mich gar nicht
dran erinnern. Ich war nur das Model.
Ich kann mich gar nicht dran erinnern. Der Wein hat das Seinige getan. Womit wir wieder beim Wein sind. Und ja, lass uns zum heutigen Thema kommen, zum heutigen Gast. Wir reden über das Fotografieren, wir reden über Reisefotografieren und haben meinen absoluten Starfotograf bei uns. Ich freue mich.
Heute zu Gast Markus Kirchgessner. Viel Spaß.
Hin und weg. Der Reisepodcast. Mit Sven Meyer und Andi Jans.
Er wurde bei Heidelberg geboren, ist studierter Kommunikationsdesigner und seit 1992 tätig als selbstständiger Fotograf. Vor allem auch in den Bereichen Reise und Reportage. Die Liste seiner Auftraggeber ist ein veritables und vielseitiges Who is Who. Von British Airways bis zum Lufthansa-Magazin, vom Condé Nast Traveler zur Daimler und der Deutschen Bank. Von der Deutschen Welle zur FAZ, vom Marco Polo Verlag zur Merian und von Derpat zu Studiosis der Zeit, Vogue und. Heute ist dieser fotografische Star bei Hin und Weg zu Gast, um uns über das Leben als Reisefotograf und das Leben als Fotograf auf Reisen zu erzählen. Herzlich willkommen, Markus Kirchgessner. Hallo Markus.
Hallo, schön, dass ich bei euch sein darf.
Ja, vielen Dank fürs Mitmachen. Gleich vorweg, du bist auf dem Land geboren, in und um Heidelberg aufgewachsen, hast zuerst Germanistik, Türkisch, Philosophie und Psychologie studiert, bevor du dann in Kommunikationsdesign abgeschlossen hast und dich dann auch voll der Fotografie gewidmet hast. Was hat dich von der Sprache und Philosophie, also der Gedankenwelt, der Sprachwelt eigentlich zur Bildsprache und Fotografie gebracht? Das ist dann ja doch irgendwie ganz was anderes.
Ja, also mein erstes Studium war Philosophie, Germanistik und Psychologie in Freiburg. Und ich habe da nebenbei bei den Islamwissenschaftlern dort auch Türkisch Vorlesungen gehört. Mich hat zu der Zeit das Reisen auch schon sehr interessiert und vor allem so nahe Mittlerer Osten war so in meinem Fokus. Und ich habe dieses Studium damit finanziert, dass ich für die Badische Zeitung, das ist so die regionale Zeitung, dort fotografiert habe. Da gab es einen großartigen Redakteur, den Wolfgang Prosinger, der mir da absolute Carte Blanche gegeben hat. Also der hat dieses Wochenendmagazin gemacht, eine Seite, und hat mir gesagt, Markus, du fotografierst einfach, was du willst. Wir machen dir eine Seite draus. Und da habe ich mir dann halt Themen überlegt, die mir gefallen, habe die fotografiert und habe dann einfach gemerkt, ja, Germanistik ist super, Psychologie ist ein wahnsinnig interessantes Fach, aber eigentlich will ich mehr raus in die Welt, will mehr gucken, wie es in der Welt aussieht, und will schauen, damit mein Geld zu verdienen. Und habe mich dann beworben, in Darmstadt Kommunikationsdesign, Schwerpunkt Foto zu studieren, und bin dort genommen worden und habe dann dort studiert und Abschluss gemacht.
Super, also diese Carte Blanche als junger Mann, junger Fotograf zu bekommen, das ist natürlich, klingt wie ein Traum. Hast du dann auch im Endeffekt Carte Blanche gehabt zu sagen, ich will jetzt da und dahin, oder war das doch alles eher regional begrenzt, so auf Baden, Baden-Württemberg? Oder ging es da schon auf weitere Reisen?
Also es war hauptsächlich in Europa. Also ich hatte dann mal irgendwas gehört, es gibt ein Altersheim für Opernsänger in Mailand, und dann bin ich nach Mailand getrampt, und also ich hatte vorher da angerufen, gibt's euch wirklich? Ja, uns gibt's. Und bin dann einfach ohne was vereinbart zu haben, dort vor der Tür gestanden, habe gesagt, ja, ich würde gerne bei euch fotografieren, und das hat dann auch einfach funktioniert. Dann bin ich da 3 Tage unterwegs gewesen, habe die alten Opernsängerinnen und die Orchestermusiker fotografiert, habe mit denen gesprochen, und ja, war eine spannende Geschichte. Ansonsten, es war immer mal wieder Italien. Italien ist für mich ein wichtiges Land. Ich habe mal eine Geschichte gemacht über die Herstellung von Mozzarella. Also ich bin einfach hingefahren, habe geguckt, gibt's das, was machen die da? Und also so ganz blauäugig, ohne zu planen, ohne Termine auszumachen. Und es hat meistens funktioniert.
Ganz kurz zu den Opernsängern. Die sitzen dort in diesem Altenheim und musizieren zusammen. Oder ist das einfach nur vom Staat irgendwie, dass die eine besondere Stätte haben? Oder kann man sich das so vorstellen, dass die da wirklich jeden Tag zusammen oder ein paar Mal die Woche vielleicht auch Musik zusammen machen? Das klingt ja irre.
Ja, also die Casa Verdi, die ist gegründet worden nach dem Tod von Giuseppe Verdi und wird finanziert durch seine Musikrechte. Also weil er eben zu seiner Zeit mitbekommen hat, dass sehr viele Musiker im Alter dann verarmen, und er wollte eben sicherstellen, dass das nicht weiter passiert, und hat dadurch dieses Stiftungsvermögen dann gestiftet. Und die sitzen dann zum Teil zusammen, trinken ihren Kaffee oder ihr Weinchen und trällern dann ein bisschen was. Also es ist jetzt nicht hohe Kunst, aber man merkt, die fühlen sich wohl so in ihrem Beisammensein. Ja. Also sie sind so in einer Welt, sie teilen ähnliche Erinnerungen, und das verbindet sie. Also ein sehr, sehr schöner Ort. Es gibt auch einen Film drüber vom Fernsehen der italienischen Schweiz. Irgendwie 90er Jahre, vielleicht gibt es den irgendwo.
Reisen ist ja für viele Menschen ein Hobby, ein Freizeitvertreib, Urlaub. Für dich als Fotograf ist es halt Teil deiner Arbeit. Was bedeutet dir Reisen? Wie bereitest du dich vor? Jetzt, du hast gerade eben gesagt, als du jung warst, du bist natürlich immer noch jung, aber als du noch jünger warst, bist du ein bisschen blauäugig da rangegangen. Heute mehr Vorbereitung, oder bleibt einfach dieses, ich schau mal, was sich ergibt?
Ich bereite mich schon vor, also ich lese Reiseführer, richtig in gedruckter Form. Das ist, da bin ich ganz oldschool. Guck einfach, um zu wissen, was ist in einem Land oder in einer Stadt, was gibt es da an Besonderheiten, was könnte interessant sein. Das ist dann für mich der Ausgangspunkt. Aber wenn ich irgendwo hinkomme, ist für mich ganz wichtig, mich einfach treiben zu lassen. Also ich gehe dann los, habe meine Kameras dabei und habe vielleicht eine bestimmte Richtung, aber ich lasse mich dann auch sehr gerne ablenken und auf neue Wege bringen. Und was für mich das Tollste an diesem Job ist, einfach sich treiben lassen zu können und ja, in fremde Kochtöpfe gucken. Also einfach nicht nur neugierig sein zu dürfen, sondern eigentlich neugierig sein zu müssen. Also es ist für mich einfach das Größte, ja, in irgendeinen Hinterhof zu gehen und ich sehe da jemanden und mit dem ins Gespräch zu kommen.
Wir waren ja auch schon mal gemeinsam auf Reisen, und erstmal Respekt, ne? Du hast gerade eben von Kameras gesprochen, und das sind ja wirklich bei dir sehr große Kameras mit großen Objektiven. Also da schleppst du schon so deine 10, 15 Kilo wahrscheinlich mit umher. Aber auch als wir auf Reisen waren, also in Usbekistan, du hast auch keine Scheu, oder? Du bist schon neugierig, so du guckst mal hinter diese Ecke, du guckst mal in diesen Innenhof rein, ob man da was Neues findet oder ob man da was Schönes findet. Du hast auch keine Hemmung, Menschen anzusprechen und zu sagen, hey, kann ich dich mal fotografieren? Also das hat mir sehr imponiert. Braucht man sowas als also diese Neugier, was Neues zu suchen, braucht man das als Fotograf?
Ja, ich glaube, Neugier ist das absolut wichtigste Kriterium, was man haben muss. Und ja, ich bin manchmal schon am Abwägen, dass ich irgendwie sehe, ja, kann ich, also es ist jedes Mal ein Abwägen zu gucken, komme ich den Leuten zu nahe, trete ich in deren Intimbereich ein, das möchte ich nicht. Und ich versuche einfach einen Kontakt aufzubauen. Und wenn ich merke, da ist eine positive Antwort da, wenn ich merke, die sind auch bereit oder interessiert, auch was mitzuteilen, dann beginnt der Dialog. Und ich hab's ganz oft erlebt, dass Menschen sich wirklich, ja, also sie fühlen sich oft geschmeichelt, sie fühlen, endlich hat mal jemand Interesse für sie, für das, was sie machen, für das, was sie denken. Und also ich habe da grandiose Begegnungen gehabt. Also ich durfte wirklich in ganz viele Leben reingucken. Und ja, das ist also für mich der schönste Beruf, den es gibt.
Wie war denn Usbekistan für dich als Land, was ja auch in einem großen Umbruch ist, wo sich touristisch sehr viel tut, wo viele neue Infrastruktur für entsteht. Wie hast du das erlebt als Fotograf, aber auch generell als Reisender?
Ich finde es ein super spannendes Land. Es ist inzwischen recht touristisch, aber auf eine Art, die angenehm ist. Ich war das erste Mal dort gewesen während meines Studiums. Die Uni Darmstadt hatte damals Taschkent als Partneruni und bin da mit einer Gruppe von 15 anderen Studenten nach Usbekistan gereist und wir haben dann im Club der Völkerfreundschaft übernachtet und haben das Baumwollkollektiv Krasne Aktiaba besucht und wurden dadurch durch die Bilderreihe der Traktoristen geführt. Also es ist eine völlig andere Welt. Für mich war einfach interessant zu sehen, 30 Jahre später, was ist gleich geblieben, was hat sich verändert. Ich habe damals hauptsächlich in Schwarz-Weiß fotografiert, um 1990, 89, 90 rum, wenig Farbe. Und es war auch ein Land, das ziemlich grau war. Und jetzt ist es ein Land, das orientalisch farbig geworden ist.
In Zeiten von Instagram und Facebook ist ja gefühlt jeder irgendwie ein Fotograf, ne? Ganz ehrlich, also wie schaut jemand, der mit Fotografie schon lange sein Geld verdient und auch mit dem Thema Reisen so verbunden ist? Wie schaust du auf diese Dinger? Ne? Ich habe geguckt, du hast kein Instagram-Profil, glaube ich. Aber wie ist das? Also ich stelle mir vor, als Fotograf würde mich das nicht nur ärgern, das ist ja auch irgendwo eine Herausforderung für eine ganze Branche, also eine Reisefotografiebranche, die ja sehr ernst zu nehmen ist und auch Teil unserer Reisewelt ist. Aber wie siehst du Instagram und Facebook und all diese Dinge, wo, wie gesagt, ich bin ja auch Fotograf mit meinem Handy.
Naja, man kann inzwischen mit Handys wunderbare Fotos machen. Also die Qualität ist enorm gut. Es fehlt eben manchmal am Gestaltungswillen und es reicht eigentlich nicht, dass man irgendwie den Eiffelturm vorne drauf hat, sondern man sollte vielleicht auch eine Idee haben, wie man ihn darstellen will. Aber davon abgesehen gibt es Leute, die mit dem Telefon hervorragende Bilder machen und das ist für die ganze Branche ein großes Problem, weil die qualitative Reisefotografie hat in den vergangenen Jahren eine ziemliche Entwertung erfahren. Der Preis für Bilder, die den Redaktionen bereit sind zu zahlen, ist total runtergegangen. Also ich bin Mitglied in einer Fotografenagentur, die heißt Live in Köln, also der fast so schönen Stadt wie Düsseldorf.
Nur fast. Oh.
Da hat vor 10 Jahren gab es richtig große Umsätze noch mit Reisefotografie. Das ist inzwischen auf 5% geschrumpft. Also weil viele Magazine, also auch hochwertige Magazine, die gucken einfach, wo können sie Bilder kostenlos oder für einen sehr geringen Preis bekommen. Und Autorenfotografie, ja, nimmt leider da immer einen geringeren Platz ein.
Ist das spezifisch für den Bereich Reisefotografie oder generell durch die Bank weg? Also du machst ja nicht nur Reise, ne, sondern auch andere Bereiche.
Ja, es ist hauptsächlich für die Reisefotografie. Food-Fotografie betrifft es ein bisschen, aber deutlich weniger. Sitzt im Bereich Porträtfotografie, da sind die Preise auch runtergegangen, aber deutlich, deutlich weniger. Also weil da die Leute fotografieren einfach gerne im Urlaub oder da, wo sie sich gerade aufhalten und wohlfühlen. Sie fotografieren jetzt nicht irgendwelche Persönlichkeiten, also mit Porträts von jetzt Künstlern oder Leuten aus dem Wirtschaftsleben oder Schriftstellern. Da ist man als professioneller Fotograf eigentlich nach wie vor noch gut aufgestellt.
Warum hast du kein Instagram? Es ist doch eigentlich müsste dein Kanal sein, oder?
Eigentlich ja, denke ich manchmal auch, sollte ich mir einrichten. Aber das wird dann heißen, irgendwie da, du sitzt noch mal eine halbe Stunde mehr dran, pflegst da die Bilder ein. Und nö, also vielleicht mache ich es irgendwann, aber jetzt, im Moment steht es nicht an für mich.
Dann könnt ihr die Selfies, die ihr in Usbekistan gemeinsam gemacht habt, könnt ihr dann da hochladen.
Ich weiß noch, er hat wunderschöne Fotos gemacht. Ich weiß gar nicht mehr, wo das war. Das war so einer der letzten Tage, ich glaube in Samarkand oder sowas. Die hast du mir dann auch danach geschickt, so Porträtfotos von mir, wo ich vor so einer Wand stehe. Die hab ich auf jeden Fall noch.
Die würde ich gerne mal sehen. Wir haben ja einen Instagram-Kanal für den Podcast. Das wäre es doch, ne?
Dürft ihr gerne hochladen. Kein
Problem. Okay. Sehr gerne. Für die Bewerbung dieser Folge. Ein schönes Bild von
Okay, können wir machen. Alle. Können wir machen.
Was ist für dich wichtig beim Fotografieren? Ist es überhaupt möglich, so eigene Prioritäten zu pflegen, wenn man Auftraggeber hat, die vielleicht klare Wünsche haben? Oder hast du dir diese Carte Blanche, die du vorhin erwähnt hast, so ein bisschen beibehalten können? Also du hast ja doch einen sehr eigenen Stil.
Ja, es ist unterschiedlich, hängt vom Kunden ab. Also ich habe mal für einen großen Anbieter von Ferienwohnungen und Hotels in Portugal, ich würde mal sagen, 60, 70 Hotels an der Algarve durchfotografiert. da gab's feste, ganz feste Vorgaben. Also da war mein kreativer Part dann recht begrenzt. Aber das sind eigentlich, das sind wirklich absolute Ausnahmen. Also ich, wenn es möglich ist, suche ich mir natürlich schon Ziele aus, die mich interessieren und gehe dann dort auch den Dingen nach, die ich spannend finde. Aber klar, Kunden buchen mich eben auch, weil sie eben wissen, der interessiert sich für Menschen, der will so ein bisschen unter die Oberfläche gucken. Und
du hast gerade gesagt, wie schön das ist für dich zu fotografieren. Wo war es denn am schwersten für dich zu fotografieren? Gibt es da so Momente, wo du dachtest, jetzt ist hier gerade nicht so einfach oder auch nicht das, was ich eigentlich finden möchte?
Jamaika fand ich ziemlich schwierig, da war ich 2019.
Jamaika, das wundert mich, weil es doch eigentlich buntes Land, voller Lebensfreude, sattes Grün, blauer Himmel, blaues Wasser, viel Obst und Gemüse.
Sven, genau. Der Markus wird zum Arbeiten da. Ne? Also, ne? Wenn der nach Jamaika fährt, dann macht er nicht, was du da machst.
Ne? Nee, hast du vollkommen recht, das stimmt alles. die Situation ist nur die, dass es gibt halt eine Armutskriminalität und wenn du da in Kingston oder in einer anderen Stadt rumläufst und du hast zwei Kameras umhängen und ich hatte dort eigentlich immer nur eine Kamera umhängen, weil wenn mir die abgenommen worden wäre, dann hätte ich noch eine Ersatzkamera im Hotel gehabt. Ich fand die Stimmung oft sehr, sehr angespannt und also ich habe da nicht so eine Leichtigkeit gehabt, mich frei zu bewegen und
War das eine Auftragsarbeit oder bist du einfach dahin geflogen und dachte, mach jetzt mal ein paar schöne Fotos da?
Es war eine Auftragsarbeit, ich war eingeladen von einer Agentur, Jamaika vertritt, und habe dann das Thema verschiedene Medien angeboten und es dann im Auftrag dieser Medien gemacht.
Okay.
Also was ganz relaxed war, ich war einen Tag bei einem Eremiten-Rastafari, der irgendwo im Gebirge wohnt, wo du von dem letzten Punkt, wo du mit dem Auto hinfahren kannst, nochmal so 2,5 Stunden etwa hinläufst. Und das war wunderbar, dieser Tag. Der hat dort gelebt in einer selbstgezimmerten Hütte. Und als wir ankamen, mussten wir erstmal eine große von ihm gebastelte Tüte konsumieren. Und was ich sonst nicht mache, aber um jemanden
für den Job zu gewinnen,
ging das dann. Und der hat da sein vegetarisches Essen gekocht. Und das war richtig entspannt und einfach auch ja toll zu erleben zu dürfen, wie dieser Mensch so seinen Tag gestaltet.
kurze Zwischenfrage noch dazu. So, ich merke das ja selber. Sobald eine Kamera auf mich gerichtet ist, bin ich manchmal nicht mehr ich selbst. Also, ne, ich verkrampfe so ein bisschen innerlich. Wie schaffst du es, dass die Leute trotzdem locker bleiben? Oder kommt es oft vor, dass du denkst, eigentlich ein schönes Motiv, aber der verkrampft gerade so dermaßen, dass es wirklich sehr, sehr schwierig ist, da was rauszuholen. Wie gehst du damit um? Oder kennst du die Situation gar nicht so sehr?
Nee, das ist oft. Also, dass Leute, ja, sobald sie merken, sie werden fotografiert, denken sie, sie müssen irgendwie toll aussehen. Und dann sehen sie genau nicht toll aus. Aber dann hilft es oft einfach, ein paar Bilder zu machen und Kamera mal zur Seite zu legen, eine Weile zu quatschen, einen Tee zu trinken. Und dann nimmst du die Kamera wieder in die Hand und erzählst weiter. Und dann entstehen die Bilder, die du brauchst. Und die vom Anfang, die dann halt einfach nicht bearbeitet.
Hast du das Thema Ehrlichkeit, ein relativ großes Thema. Ich auf deiner Webseite fand ich diese Bilder, du hast so eine Serie auf deiner Webseite über die Onsen, also die heißen Quellen, wo die Leute baden. Die fand ich sehr schön. Das waren sehr ehrliche Bilder, fand ich. Also ich finde, du hast einen sehr eigenen Stil, der sehr ehrlich ist, der aber sozusagen dann auch nicht, sozusagen die Motive nicht zwingend einnimmt. Du hast eben das Thema gut aussehen erwähnt. Das ist ja auch heutzutage in Zeiten von Social Media, alles soll irgendwie gut aussehen, vor allem wenn man auf Reisen geht. Mhm. Wie siehst du diesen Konflikt zwischen so einer gewissen Ehrlichkeit, die Bilder auch haben sollten, finde ich, die man auf Reisen aufnimmt, und diesem Hochglanz, der doch wirklich Reisefotografie oft und vor allem auf Social Media Kanälen doch irgendwie übertüncht? Oder?
Ja, Brüche gibt es da in Social Media oft nicht so, aber die Brüche sind oft das Spannende. Also was mich interessiert, ist einfach auch zu gucken, was ist so die Oberfläche und wo hakt es dann? Also wo gibt es Brüche? Manchmal gelingt mir das, das zu zeigen, manchmal auch nicht. Also
das fand ich bei dieser Onsen-Serie, das fand ich sehr spannend, weil ich ne, wenn man Japan kennt und schon mal in diesen Onsen war, und das ist schon sehr, also die Bilder sind sehr, also ich habe mich da wirklich so reingesetzt gefühlt. Auf der anderen Seite, diese Bildsprache war schon sehr eigen, fand ich. Und das fand ich sehr, also ne, kann man sagen, da waren nackte Ärsche zu sehen und normale Körper, das war jetzt nicht irgendwie, aber es hatte doch irgendwie sowas, was mich rangezogen hat. Das fand ich sehr spannend. Und das ist so eine Geschichte, die man halt, und ich bin ja auch auf Instagram viel für das, was wir machen, unterwegs. Und das dann, wenn ich solche Bilder sehe, dann ist das wieder wie so ein, weiß nicht, wie so eine Frischzellenkur manchmal. Und wir kommen ja irgendwie doch davon weg, wenn wir uns Reisefotografie angucken, weil zumindest ich relativ viel auf Social-Media-Kanälen konsumiere, was wahrscheinlich schade ist.
Ja, also in dem Fall war es ja so, also in Onsen darf man ja generell nicht fotografieren. Ja. Und gibt ja Gründe dafür, okay. Ja. Und da ist man natürlich schon im Konflikt, wenn man da eine Geschichte drüber machen soll. Ja. Ja. Und die Idee des japanischen Fremdenverkehrsamts oder der lokalen Mitarbeiter des japanischen Fremdenverkehrsamtes war, die haben mir Timeslots gegeben, wo ich fotografieren kann, wo das Bad dann einfach leer ist. Und man sieht die wunderbare Architektur, man sieht den Bach, der hinten dran fließt, man sieht die Laubverfärbung. Das ist alles schön, aber für mich langweilig. Ich will natürlich sehen, wie baden die Menschen. Und ja. Ich habe dann mit denen geredet und die meinten dann alles, Vorsicht. Und ich konnte sie auch nicht so ganz überzeugen. Und ich habe die dann einfach auch mit reingenommen und ich war dann in diesen Bädern unterwegs. Und man hat ja dann nur so ein kleines Tüchelchen, das ist vielleicht 30 mal 30 Zentimeter.
Wenn überhaupt. Dass
man sich, wenn überhaupt, 25 mal 25 vielleicht. Und wenn man sich bewegt, hält man sich das vor die Teile, die andere nicht sehen sollen, bis man da im Wasser eingesunken ist und dann die Temperatur genießt. Ich hatte zwei Kameras umhängen und hatte meine Hände eben für die Kameras und hatte dann das Tuch auf dem Kopf liegen, wie die Japaner. Und das war für die natürlich schon mal lustig. Und also über den Humor und bin ich denen dann nahe gekommen. Also ich habe natürlich jeden, den ich fotografiert habe, gefragt. Also in so einem Ort ist es natürlich noch mal viel wichtiger. Und die waren zum Teil überrascht, aber die waren dann alle begeistert auch. Und die haben dann richtig gepostet auch und ja, haben richtig ihren Spaß dabei gehabt und haben sich eben auch über mich amüsiert, wie ich da mit den Kameras im Wasser rumlauf. Und dadurch, dass sie über mich lachen konnten, haben sie sich dann auch für mich geöffnet, für die Fotos. Also das war eine grandiose Reportage.
Das sind zu schöne Bilder.
Gefallen. Meine Frage an euch beide, weil ich weiß nicht, Markus ist nicht bei Instagram, unser Instagram-Star ist ja hier so ein bisschen Andi. Vielleicht kann man ja diese Entwicklung, die man jetzt hat bei der Reisefotografie, ne, dass man schon natürlich als Aufmacher das Highlight hat und das auch sehr schön da bildet, aber dann halt diese Alltagsgeschichten und die Schönheit halt im Unperfekten findet, ist ja jetzt relativ neu in der Fotografie. Vielleicht wird es ja auch mal ein Trend bei Instagram, oder? Andi, was denkst du? Siehst du da Parallelen in der Entwicklung? Oder wird das weiterhin ein Schaulaufen bleiben?
Es wäre ja zu hoffen, nicht. Also ich persönlich, das sind ja teilweise wirklich, also Hochglanz ist ja nicht per se falsch, ne? Da gibt's ja auch tolle Bilder und, aber es ist ja so, wenn man selbst Bilder macht. Und ich habe, ne, gestern Abend war ich an der Alster, habe ein paar Bilder gemacht, weil es war tolles Licht, tolle Wolken. Ich habe dann ganz blasé, habe ich auf Instagram gepostet, no filter Hashtag. Ich habe aber hinterher rausgefunden, dass der Filter sich automatisch angeschaltet hat. Ich war erst ganz stolz, habe ich gedacht, oh, da habe ich aber echt, oh, hier so habe ich ein tolles Bild gemacht.
Man sah sofort, dass ein Filter drauf ist.
Ja, ich weiß, das habe ich dann auch gemerkt. Aber ich glaube, das ist halt auch ein bisschen langweilig. Ich glaube, in den nächsten Jahren vielleicht wird da eine Öffnung stattfinden, weil ich glaube, viele Leute werden halt das x-te Bild von irgendeinem Strand oder von irgendeinem Ort, den alle irgendwie schon mal in der Form gesehen haben, mit irgendeiner Spiegelung, wo das Handy auf die andere Seite gedreht wird, mit einer kleinen Wasserpfütze davor. Ich glaube, irgendwann, ne, das wird ja keiner mehr sehen wollen. Also zumindest die Hoffnung, dass man dann irgendwohin dahin zurückkehrt, dass Fotografie natürlich es, ne, eine gewisse Ästhetik auch hat, aber dass es ein bisschen ehrlicher wird. Und das fand ich halt vor allem an diesen Onsen-Bildern von Markus, fand ich so schön, die Bilder. Und das sind so Geschichten, die sowas sieht man echt selten auf Instagram. Ehrliche Bilder, beziehungsweise Bilder, wo man dann auch aufgrund der Algorithmen hinkommt, weil sie ganz viele Leute anschauen. Das ist ja das Problem. Je mehr Leute die Bilder schauen, desto mehr Leute sehen sie, ne? Also das ist so meine Hoffnung, dass sich die Leute da ein bisschen rauslangweilen aus diesem ganzen Hochglanz.
Ja. Markus, vielleicht noch eine kurze kleine Frage für dich zwischendurch. Du hast gerade von Genehmigungen gesprochen. Wie lange wartet man manchmal auf solche Genehmigungen? Und gibt es vielleicht noch einen Ort, den du unbedingt fotografieren möchtest, wo du seit Jahren keine Genehmigung bekommen hast?
Also manches ist aufwendiger. Also was recht aufwendig war, war auch eine Geschichte in Japan über Sumo-Ringe. Ich habe dafür für Merian, das Merian-Heft Japan, habe ich einen Großteil der Bilder gemacht. Und hatte da vorgeschlagen, also ich sollte Bilder von einem Sumo-Wettkampf machen. Und das ist okay, kann man sich angucken. Aber ich fand es spannender, wie leben die Leute zu Hause in ihrer großen Männer-WG. Und da die Genehmigung zu bekommen, das war ein Prozess von ja, fast 3 Monaten. Und ich hätte das nicht geschafft, die Unterstützung von dem JNTO, vom japanischen Fremdenverkehrsamt, die da jemanden in Tokio beauftragt hatten, diese Genehmigung beim nationalen Sumo-Ringer-Verband einzuholen. Und das geht nur per Brief, die kommunizieren nicht per E-Mail oder sonst was und eben auch nur auf Japanisch. Und die paar Brocken Japanisch, die ich spreche, also nach einem Jahr Volkshochschule ist das Niveau doch äußerst begrenzt, hätten lange nicht gereicht, diese Genehmigung zu kriegen. Also da ist man oft auf Hilfe auch angewiesen. Und das war super, dass das geklappt hat.
Die Serie ist ja zu sehen, auch auf deiner Webseite, ne? Das ist ja sehr, genau, sehr eindrucksvoll, ja. was man da sehen kann, weil das ja doch sehr intime Einblicke sind, ne? Das ist ja jetzt nicht nur während des Kämpfens, sondern auch in der Vorbereitung, wie die miteinander auch interagieren, ne? Das sind schon sehr, also auch da wieder, das ist sehr ästhetisch, aber das ist sehr ehrlich, ne?
Ja, also das war auch das, was mich daran gereizt hat, also an diesen Trainings können auch normale Touristen teilnehmen, also man kann sich da anmelden in diesen Sumo-Stellen, in manchen dieser Sumo-Ställe und macht dann dieses Morgentraining mit. Das geht 1 Stunde, 1,5 Stunden, sitzt man auf einer Tribüne relativ nah dabei, kann das anschauen. Das ist jedem zu empfehlen, der mal nach Japan reist. Das ist wirklich klasse. Aber mich hat einfach interessiert, wie sieht deren Alltag aus? Also wie leben die miteinander? Und ja, und die waren dann total offen und ich konnte bei denen, die hatten selber so ein kleines Onsen, so ein Heißwasserbecken, wo die drin saßen und wie die Engerlinge in der Sardinenbüchse und durfte alles fotografieren. Es gab keine Einschränkungen oder in der Küche auch. Die hatten so eine Industrieküche, Edelstahl. Aber die hatten dann nur diesen Bändel ums Gemächt gewickelt und standen da wie so große Maden, standen die an der Friteuse oder an der Spüle. Und das waren für mich einfach faszinierende Situationen, also da teilnehmen zu dürfen und ganz, ganz großes Geschenk.
Diese Bilder aus der Küche, die fand ich sehr eindrucksvoll. Habe ich auch gedacht, so, die stehen da irgendwie oben ohne, nur mit diesem Lendenschurz und kochen da sonst was, stehen da mit den heißen Pfannen, ne? Also da habe ich auch gedacht, da, Hut ab. Die können viel ab.
Ja.
Aber du hast ja irgendwie doch so ein Faible auch für Japan, ne? Du fotografierst Japan anscheinend sehr gerne. Was macht Japan für dich als, es ist ja nicht nur ein Motiv, aber als sozusagen als Land der Motive, was macht Japan für dich aus? Ne?
Ich finde es enorm vielfältig. Ich finde es eine grandiose Menschen, grandioses Essen, tolle Landschaften. Was für mich so was ganz Wichtiges ist in Japan, ist dieser bedingungslose Wunsch, die Sache, die man macht, zur Vollendung zu bringen, die perfekt zu machen. Und das ist in ganz vielen, bei Handwerkern zu finden, das ist bei der Präparation und der Darbietung von Gerichten zu sehen. Also wie wird Essen angerichtet? Es sind oft Kunstwerke, es ist unglaublich toll. Und ja, an der Vervollkommnung einfach zu arbeiten, das habe ich nirgends so erlebt wie dort.
Definitiv kein Land der halben Sachen, ne?
Nee, absolut nicht. Ja. Wobei ich in Japan auch faszinierend finde, man perfektioniert eine Sache, aber man bringt dann einen kleinen Bruch rein. Also man macht in eine Vase, kommt ein kleiner Fehler, eine kleine Unrundheit eingebaut in den Teller, also um diese absolute Perfektion zu brechen. Und das ist auch wieder toll, das zu sehen.
Du hast gerade die Kulinarik erwähnt. Gibt es, was fotografierst du lieber? Menschen, Natur, Kulinarik? Was gibt es da irgendwie, was du am liebsten hast?
Menschen finde ich am spannendsten und Menschen, die irgendwas produzieren oder mit Lebensmitteln im größeren Sinn zu tun haben, das ist auch ein interessantes Thema für mich, das mache ich sehr gerne.
Wo reist du denn neben Japan noch gerne hin, um Bilder zu machen? Also Japan ist auch bei dir auf der Webseite, was du machst, und du hast doch erzählt, dass du schon einige, also wirklich große, diese Merian-Geschichte, die war ja auch groß. Aber neben Japan gibt es noch so einen Ort, wenn du jetzt sagen könntest, da will ich morgen hin zum Fotografieren, egal mit Auftrag oder ohne, wo zieht es dich noch hin? Ne?
Es gibt ganz viele Orte, die ich noch nicht kenne, wo ich unbedingt noch hin möchte. Okay. Wo ich sehr oft hinfahre, ist Italien. Das ist ein Land, das mich total begeistert, auch das auch einfach sehr vielfältig ist, wo die einzelnen Regionen, also auch jetzt wieder, wenn man von der Food-Seite kommt, also wo es da ganz viele tolle Produzenten zu besuchen und zu fotografieren gibt. Also da gibt es immer neue Themen.
Also kannst du auch eine ganze Serie über eine Mozzarella machen, ne? Wie du schon erzählt hast. Ne? Über
Mozzarella-Produktion. Kann man machen, ja. Cool. Ja.
Wenn du jetzt privat in Urlaub fährst, kannst du abschalten? Nimmst du deine Kameras mit? Oder kannst im Urlaub dann vielleicht doch auch mal das Handy sein, was zur Fotografie nur zur Verfügung steht? Wie ist das, wenn du privat reist?
Also ich habe es schon probiert. Ich habe schon mal keine Kamera dabei gehabt. Und ich habe mich da manchmal geärgert, oh scheiße, jetzt wäre es richtig gut, wenn du eine Kamera hättest. Ja, aber dann ist es halt so, ja. Es ist, ja, das ist so eine professionelle Deformation, dass man da dann doch, wenn man unterwegs ist, schon immer auch guckt, wie könnte das in einem Bild aussehen. Und ja, also fällt mir nicht immer leicht, da mich davon zu verabschieden.
Du hast vorhin gesagt, dass bei vielen Leuten, die halt mit Handys Bilder machen, die online stellen, dass denen dieser Gestaltungswille fehlt. Also damit meinst du, dieser Gestaltungswille, der ist bei dir einfach immer da. Also immer irgendwie zu denken, ich sehe jetzt hier was und das könnte auf dem Bild so und so aussehen. Ne?
Ja. Ja. Ja, okay. Lässt sich nicht vermeiden, ja.
Ja, aber fotografierst du auch mit dem Handy? Also, oder ist das was du grundsätzlich nicht machst? Oder als Fotograf ist das sowas, wo du sagst, so mache ich nicht, prinzipiell nicht, ja?
Eigentlich nicht. Also ich bin in so einer Fahrrad-Equipe, fahre gerne mit so Vintage-Fahrrädern und da haben wir aus Gewichtsgründen habe ich da einfach ein Telefon dabei und da mache ich dann manchmal ein Bild von der Equipe. Aber okay. Das sind dann so einfach Souvenirbilder für die Beteiligten.
Okay. Wenn du auf Reise gehst, was nimmst du denn mit? Bist du wirklich so ein Typ, der taschenweise Equipment, Zubehör dabei hat? Oder bist du jemand, der sich sehr klar überlegt? Weil das ist ja auch, wenn man unterwegs ist, also wir alle kennen das, wenn wir beruflich unterwegs sind, kann natürlich alles, was du mitschleppst, kann deine Arbeit natürlich auch schwerer machen. Ne? Wie siehst du das? Nimmst du alles mit für alle Fälle oder denkst du dir, dass das leicht besser ist, vor allem in schwierigen Situationen, in schwierigen Fotografiesituationen? Ne?
Also ich habe oft zu viel Gerät dabei. Also ich habe immer zwei Kameras dabei, falls eine ausfällt, was halt auch schon passiert ist, dass ich dann auf eine andere zurückgreifen kann und da weitermachen kann. Also ich bin seit 3 Jahren, habe ich eine Partnerschaft mit Panasonic und die machen wunderbare Kameras. Also zum einen so eine große spiegellose Kamera, diese S1R, die eine gigantische Auflösung hat und super super tolle Farbigkeiten bringt. Also das ist so mein Hauptwerkzeug. Die habe ich immer dabei. Und dann haben die noch eine kleinere Kamera, die G9, so eine Micro Four Thirds Kamera. Die habe ich mit meistens 3 bis 4 Objektiven dabei. Die geht in einen relativ kleinen Rucksack und die habe ich dabei, wenn ich jetzt in die Berge gehe, wenn ich eine Alpentour mache, entweder zu Fuß oder mit dem Ski oder wenn ich mit dem Mountainbike Geschichte mache, dann habe ich diese kleine Kamera dabei. Und da dann oft nur eine, also wenn es um so Gebirgstouren geht, weil da ist halt Gewicht dann doch eine Frage.
Und du hast wahrscheinlich den Security-Check am Flughafen oder den Zoll, weil du alles auspacken musst, vielleicht auch erklären musst. Gibt es manchmal auch Leute, die die Fotos sehen möchten, die du aus dem Land geschossen hast?
Beim Security-Check bisher noch nicht, nee. Aber also auspacken ist eigentlich jedes Mal angesagt. Und dann der Test auf Sprengstoff, ist der Klassiker, ja. Also es ist mir schon 2-3 Mal passiert, dass es nicht gemacht wurde, aber das sind die absoluten Ausnahmen.
Für Hobbyfotografen, und das ist natürlich auch jetzt, du sollst jetzt keine Geheimnisse verraten, aber was sind Dinge, die viele Leute, die hobbymäßig auf Reisen Fotografie machen, so nach deiner Idee von Gestaltung, die Leute falsch machen? Ich meine jetzt gar nicht technisch, aber jeder macht Bilder auf Reisen und zeigt die dann anderen Leuten. Aber gibt es sowas, was dir auffällt, wo du denkst, das macht irgendwie fast jeder falsch beim Fotografieren, ne? Ich merke das immer erst, wenn ich die Bilder sehe. Ich bin ganz begeistert, wenn ich irgendwie vor was stehe und dann drücke ich ab und dann gucke ich mir die Bilder später an und denke mir, Mann, das sieht aber beknackt aus.
Vielleicht, schwierig zu sagen, aber vielleicht gehen sie nicht nah genug ran an das, was sie interessiert. Sie gehen nicht um das rum, was sie interessiert. Also wenn man ein Motiv hat, ist oft einfach hilfreich, da ein bisschen sich Zeit zu nehmen, das von verschiedenen Seiten zu betrachten.
Also meinst du, die Neugierde fehlt? Also das, was du gesagt hast, so das Wichtige ist, die Leute fotografieren vielleicht nur ab, weil sie was zeigen wollen, aber vielleicht ist nicht die Neugierde da, dass man auch wirklich das Ding von allen Seiten anguckt.
So geht's ja, mir das manchmal, zum einen, aber auch, aber auch einfach zu gucken, wie sieht es mal aus, wenn ich auf die Knie gehe oder mich auf den Boden lege oder kann ich auf ein Mäuerchen nebendran gucken, wie sieht es dann aus? Und wenn ich viel näher rangehe oder wenn ich viel weiter weggehe, also einfach da zu variieren und sich das anzuschauen und dann erst das Foto zu machen. Also da gibt es dann manchmal ein besseres Bild.
Ich glaube wirklich, dass der Wert eines Fotos so ein bisschen verloren hat. Also du hast es ja auch schon am Anfang gesagt, aber halt wirklich, ne? Es ist so, ich mache einfach mal schnell 10 Bilder, es wird schon ein schönes dabei sein und die anderen kann ich ja sofort wieder löschen. Ne? Damals, als ich jung war, gab es tatsächlich noch diese Fotofilme, ne? 24 oder 36. Diese
großen Boxen, Stück, ne? Wo man dann oben der Blitz drauf explodiert ist.
Ja, ja. Na, ganz so schlimm war es noch nicht, aber ne, man hat sich mehr Mühe gegeben und dann hat man irgendwie 2 Wochen gewartet, weil man musste zuerst nach Hause fahren, aus dem Urlaub zurück, dann hat man es irgendwo abgegeben, konnte dann 5 Tage später oder eine Woche später die Fotos abholen. Das war noch Man hat sich drauf gefreut, auf die Fotos, auf die Erinnerungen. War ganz gespannt, ist es was geworden? Ist es schön geworden?
Das hat doch was gekostet, ne?
Ja, genau. Das
hatte, und, hatte einen
monetären genau.
Preis.
Genau. Und jetzt ist es halt einfach so, ne, wenn nicht, dann lösche ich halt die 20, die ich gemacht habe. Ist vielleicht eine Einstellungssache tatsächlich.
Also Selfies machst du überhaupt nicht, ne? So mit Freunden, Familie oder so, das ist was du...
Andi, du bist jetzt schon in der Schnellfragerunde. Komm, so. dann, das ist die Frage, die erste Frage der Schnellfragerunde. Genau, Markus, das habe ich nicht erzählt. Wir haben immer noch zum Abschluss eine Schnellfragerunde. Das heißt, du kriegst jetzt 10 Fragen mit 2 Alternativen und du musst dich spontan für eine der Alternativen entscheiden.
Das geht nur eine Antwort. Also du kannst nicht beide nehmen.
Genau. Gut.
Und damit sind wir bei der ersten Frage. Selfie oder lieber gar nicht fotografieren?
Lieber gar nicht fotografieren. Ja.
es gibt keine Fotos von dir?
Naja, ich muss es vielleicht revidieren.
Mit denen du auch zufrieden bist?
Ja, doch, klar gibt's das. Ich bin ja oft mit netten Leuten unterwegs, die dann auch mal zurückfotografieren.
Okay. Sehr gut. Fotokurs anbieten oder Geheimnisse für dich behalten?
Fotokurs anbieten, es gibt keine Geheimnisse.
Machst du das? Gibst du Tipps oder?
Ja, ich mache Kurse. Es sind 2 Kurse, die konnten jetzt nicht stattfinden wegen Corona. Die waren für 2020 geplant. Das eine ist eine Geschichte mit Windrose nach Tahiti, was entstanden ist aus einer Lumix Adventure Tahiti, die ich begleitet habe. Und das hat Windrose angeboten und außer dem normalen Reisebegleiter gab es eben dann oder war vorgesehen, dass ich da als fotografischer Reisebegleiter dabei bin und den Teilnehmern, Teilnehmerinnen dann einfach zur Seite stehe, wenn die Fragen haben zur Fotografie. Und was Ähnliches war geplant, also auch fürs vergangene Jahr zu Sudan.
Also Sudan auch eine so eine Art Fotoreise in den Sudan, oder?
Genau, ja.
Wow. Sehr schön. Ja, nächste Frage ist, Asien oder Naher Osten?
Beides.
Geht nicht.
Geht nicht.
Doch, geht.
Wir können gemein sein,
wunderbare, Markus. Beides wunderbare Regionen.
Aber der Nahe Osten liegt ja doch, also im wahrsten Sinne des Wortes nah. Ne? Du hast dich ja auch inhaltlich ja sehr, sehr viel damit beschäftigt.
Ja, aber ich will mich nicht für eines entscheiden. Nee, es sind beides Weltgegenden, die toll zu bereisen sind, die ganz unterschiedlich sind, aber ja, beide spannend zu bereisen.
Zum Fotografieren auch, also würdest du auch keine Abstriche machen, ne?
Asien ist viel einfacher zu fotografieren, also gerade so seit dem 11. September ist es doch in manchen arabischen Ländern schwieriger, wenn man mit einer Kamera unterwegs ist und man wird einfach dann angesprochen, also war davor leichter, man wird angesprochen und wenn man ein paar Worte jetzt Türkisch oder Arabisch reden kann und den Leuten erklären kann, was man will und warum man sie fotografiert, dann hat man sofort alle Türen offen und man hat wunderbare Begegnungen. Aber es ist so, auf den Straßen sind die Leute vorsichtiger geworden seit dem 11. September.
Instagram oder Facebook?
Ich bin bisher nur bei Facebook, aber vielleicht sollte ich das einfach ändern.
Also ich sag mal so,
wollte ich aber nicht irgendwo reinquatschen. Wenn ich das kann, dann kann das ein Profi allemal.
Er hat auf jeden Fall schönere Fotos als du.
Da bin ich ziemlich sicher. Garantiert. Das wäre traurig. Zug oder Flugzeug?
Wenn es irgend möglich ist, fahre ich mit dem Zug aus ökologischen Gründen. Aber Flugzeug muss einfach oft sein. Wobei selbst Japan, ich habe jetzt gerade vor kurzem überlegt, mal eine Geschichte zu machen nach Japan mit dem Zug. Mit der Transip, da kann man in Frankfurt einsteigen, steigt einmal in Moskau um und steigt dann nochmal in Vladivostok in die Fähre. Das habe ich schon auch mal überlegt, ob das ein Thema sein könnte.
Also wir haben ja früher mit China-Tours haben wir die Seidenstraßen-Rallyes veranstaltet. Also wir haben die Reisen mit dem Auto nach China gemacht und dann ist ja auch nicht mehr weit nach Japan. Also das sind so Reisen, die fotografisch sehr viel hergeben. Aber da ist man dann entsprechend lange unterwegs. Ne? Das ist dann nicht
ich irgendwie kann sagen, 55 Tage oder sowas, ja, muss man dann super, schon allein super nach China Zeit nehmen.
Ja, okay, sehr schön.
Digital oder analog fotografieren?
Also ich fotografiere seit 2004 nur noch digital, weil kein Kunde will mehr Analogbilder sehen. Also außer in der Kunstfotografie, da ist noch ein Markt da. Aber ich habe noch ein paar Kameras rumliegen, aber ich benutze nicht mehr.
Wie viele Kameras hast du denn insgesamt? Also als gestandener Profifotograf. Ist das so wie bei Rockstars, die so 50, 60 Gitarren irgendwie zu Hause rumstehen haben?
Nee, so viel sind es nicht. Also ich habe im Einsatz habe ich vier Kameras und ich habe noch ein Kamerasystem rumliegen als Backup, das aber nicht im Einsatz ist.
Nächste Frage, Musik auf Vinyl oder MP3?
Gerne Vinyl.
Ja.
Hast du noch einen Schallplattenspieler zu Hause?
Ja.
Ja. Schön. Ist einfach nochmal was anderes.
Dann gleich auch die nächste Frage, gleich musikalisch, ne Sven?
Ja, das ist wunderbar. Der Übergang. Billie Eilish oder Madonna?
John Coltrane.
Okay. Finde ich auch gut. Also weder noch. Ja. Sehr gut. Als Pfälzer, du bist ja Pfälzer, ne?
Kurpfälzer, ja.
Kurpfälzer. Gut, ja, da weiß ich nicht, ob das noch ganz passt, aber dann die Frage, Saumagen oder Sushi?
Saumagen einmal im Jahr und Sushi einmal die Woche.
Okay, die lassen wir zählen, die Antwort.
Ja, okay. So, letzte Frage, die stellen wir jedem unserer Gäste. Hin oder weg? Heimaturlaub oder Fernreise?
Beides.
Für eins musst du dich entscheiden.
Ich finde es ganz toll, mich aufs Fahrrad zu setzen und von Frankfurt an Bodensee zu fahren oder vom Schwarzwald nach Bayern. Ich finde gerade mit dem Fahrrad oder auch zu Fuß ist in Süddeutschland wahnsinnig viel zu entdecken. Da bin ich sehr gern unterwegs. Aber Fernreisen möchte ich auch nicht missen.
Also bei dir, du scharst auch schon mit den Hufen wahrscheinlich, ne?
Absolut.
Ja. Wo geht's denn als erstes hin? Also wenn sozusagen jetzt Möglichkeit besteht zu reisen, zu fotografieren, ist da schon was in Planung? Was Größeres, eine längere Reise?
Ja, also jetzt eine längere nicht, aber jetzt am Samstag geht's zuerst mal auf eine private Reise mit meiner Fahrrad-Equipe nach Montalcino. Da fahren wir so ein Fahrradrennen, die Eroica Montalcino, mit alten Stahlrädern mit Unterrohrschaltung. Da freue ich mich schon drauf. Und danach fahre ich auf einen Job nach Brescia, Lago di Seo, und werde dort verschiedene Produzenten und Restaurants fotografieren.
Und wahrscheinlich ganz gut essen nebenbei noch.
Ja, das lässt sich nicht immer vermeiden.
Ja, das ist also...
Muss man halt mitnehmen.
Ne? Ja, man muss Opfer bringen.
Einer muss den Job machen. Genau.
Wer macht ihn sonst, ne, wenn nicht der Fotograf?
Genau.
Aber ist das so ganz kurz noch da zum Anschluss? Also wenn man so fotografiert, also nicht bei Foodjobs, da wird ja viel mit Haarspray gemacht und die Dinge werden zum Glänzen gebracht, aber bei solchen Jobs, da ist dann schon immer so, da werden Sachen aufgezeigt und dann wird auch mitgegessen reichlich wahrscheinlich, ne?
Es ist unterschiedlich. Ich habe auch schon in Sterne-Restaurants fotografiert, wo ich einen ganzen Tag dort war und mir ist nicht mal ein Glas Wasser angeboten worden. Habe ich auch mehrfach erlebt. Aber meistens ist es so, wenn ich ein Restaurant fotografiere, ich esse dann mit den Köchen danach nochmal das Mitarbeiteressen oder manchmal bekomme ich auch richtig ein Menü serviert. Also es ist unterschiedlich.
Wahrscheinlich ist im Sterne-Restaurant das Mitarbeiteressen auch nicht schlecht, ne?
Nee, auch gut.
Also in der Hinsicht kein hartes Leben. Markus, deine Bilder sind zu sehen unter anderem auf deiner Webseite markuskirchgessner.de. Wo kann man denn noch Sachen von dir sehen aktuell? Oder ist das so im Moment so der Hauptort? Du hast gesagt, du bist auch auf Facebook. Ist das eine zugängliche Seite für jedermann?
Ja, Markus Kirchgessner Fotografie ist zugänglich. Jetzt demnächst in einem Monat kommt der neue Dumont Bildatlas Okzitanien raus. Das ist so ein monothematisches Heft, das ich gemacht habe. Ja, und dann einfach mal rumgucken. Also verschiedene Orte.
Vor allem auch das Merian Japan Heft. Da bist du auch prominent dabei.
Ja, kann man nur empfehlen.
Sehr schön, sehr schön. Vielen lieben Dank fürs Mitmachen. Das war sehr interessant. Kleine Einblicke in das Leben eines Reisefotografen und wie das so ist. Hat sehr viel Spaß gemacht. Danke sehr.
Danke dir, Markus.
Ja, danke Andi. Danke Sven. War richtig klasse mit euch. Danke.
Und liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr Fragen, Anmerkungen, Kritik, Liebesbriefe, Hassmail, wie immer könnt ihr uns schreiben auf Instagram Hin und Weg Podcast oder auch auf Facebook unter Hin und Weg Podcast oder über unsere Webseite hinundwegpodcast.de, wo Sven wie immer innerhalb von 24 Stunden persönlich antwortete. Nicht wahr, Sven? Ja.
Versprochen.
Das Qualitätsversprechen. Garantiert. Wir würden uns auch sehr freuen, wenn ihr nächste Woche wieder mit dabei seid bei einer neuen Folge von Hin und Weg, der Reisepodcast mit Sven Meyer und
dem Instagram-Star, der kein Selfie auslässt, Andi Janz.
Ja, und wir bedanken uns nochmal ganz herzlich bei Markus Kirchgessner, dem Fotografen. Danke, Markus.
Viel Spaß in Italien dir.
Ja. Danke.
Viel Spaß. Ciao.
Bis dann. Ciao. Hin und Weg wurde präsentiert in Zusammenarbeit mit Touristik Aktuell.